So, vielen Dank für die Einladung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin der Letzte vor der Mittagspause. Ich bin mir der Bürde dieses Auftrages bewusst. Ich werde mit Ihnen die Lichttherapie durchgehen und führe damit gleichzeitig zu der nächsten Session über, wo es dann auch um das Management des atopischen Ekzems geht. Warum bin ich hier? Aus zwei Gründen, wenn ich den Pointer finde. Naja, macht nichts. Einerseits, weil die Lichttherapien sicherlich einen Stellenwert haben bei der Behandlung der mittelschweren bis schweren juvenilen atopischen Ekzems. Und zweitens, weil wir in Wien eines der größten akademischen phototherapeutischen Zentren der Welt haben. Das kennen Sie alle. Wo kommen denn die Lichttherapien hinein? Muss ich mal schauen. Also, bei mittelschweren atopischen Ekzemen, da wird dann empfohlen, Phototherapien, Schmalband, UVB, ich erkläre Ihnen das noch, oder UV1. Und bei den schweren atopischen Ekzemenformen wird dann die Pulvertherapie empfohlen. Das ist eine Arbeit aus dem Jahr 2010. Zwei Jahre später schaut es schon ein kleines bisschen anders aus. Da kommt dann hier dieser Satz oder diese Empfehlung, adjuvante UV-Therapie, präferenziell mit UV1 oder mit Schmalband UVB. Und in dieser Arbeit, die mich extrem unglücklich macht, wenn man das Gefühl hat, da sind nicht sehr viele Leute dabei gesessen, die sich mit der Phototherapie wirklich auskennen, stehen zum Beispiel Sätze wie Phototherapie bei Kindern, die jünger als 12 Jahre sind, sollte nicht durchgeführt werden. Die Implikation von so einer Empfehlung ist, dass ich bei einem jünger als 12 Jahre alten, schwer von einem atopischen Ekzem betroffenen Kind, von der Lokaltherapie, wenn sie nicht mehr funktioniert, direkt zu der Systemtherapie gehen muss. Ich halte das für eine sehr unglückliche Interpretation der Literatur und der Datenlage. Es sind noch einige andere Sachen drinnen, die davon Zeugnis ablegen, dass der UV-Teil in dieser Arbeit nicht besonders gut abgedeckt ist. So, da bin ich jetzt bei der Psoriasis, um nur eine einzige Botschaft zu hinterlegen. Da geht es um die Arzneimittelversorgung von Kindern mit Psoriasis in Deutschland. Die Situation wird in Österreich ähnlich sein. Schlussfolgerung hier, die Arzneimittelversorgung der juvenilen Psoriasis ist unzureichend. Die Konsensusempfehlungen der formulierten Therapiespektren wird nicht ausreichend genützt. Und es ist mein Credo, dass was die mittelschwere bis schwere atopische Dermatitis betrifft, hier genau das Gleiche zutrifft, dass wir viel zu selten das ganze Repertoire der therapeutischen Möglichkeiten nützen. Und ergänzend zu meinem Vortrag haben wir dann später den Kollegen Reiter aus Innsbruck, der dann komplementär dazu sprechen wird. Und da finde ich es schon erstaunlich, dass im Jahr 2013, wo wir seit mehr als 30 Jahren Lichttherapie des atopischen Ekzems durchführen, da schafft es eine Arbeit, eine Publikation auf die Titelseite eines E-Journals und wo dann plötzlich die Erkenntnis kommt, Kinder profitieren vielleicht doch von einer Phototherapie. Wovon sprechen wir? Ich spreche nicht von den leicht betroffenen Kindern und Sie alle betreuen diese Kinder. Das sind diese Kinder, die einen extrem schweren Leidensweg und Alltag haben. Diese Bilder sprechen für sich selbst und ich werde später auf dieses Mädchen noch zurückkommen. Es lacht zwar, aber es lacht trotz seiner Erkrankung. Es ist das ganze Jahr über von der Erkrankung betroffen und man sieht hier, wie ausgeprägt die betroffenen Areale sind, was für ein eminenter Juckreiz damit einhergeht und was für eine eminente Beeinträchtigung der Lebensqualität. Ich muss, weil nicht nur Dermatologen hier sind, ganz kurz differenzieren. Phototherapie, Lichttherapie ist extrem diversifiziert. Es ist nicht ein Begriff, genauso wie ich mit Biologikum noch lange nicht spezifiziert habe, welches ich meine. Man muss unterscheiden zwischen diesen fünf Gruppierungen. Heliotherapie, im Wesentlichen die Therapie am Toten Meer. Dann die große Gruppe der UV-Phototherapien, das ist vielleicht eine der wichtigsten im Zusammenhang mit dem Management des atopischen Ekzems. Es gibt die UV1-Phototherapie, die Photochemotherapie und ganz neu die Blaulichttherapie. Zur ganz kurzen Wiederholung. Bis vor kurzem war die dermatologische Phototherapie bei entzündlichen Dermatosen eine UV-basierte Lichttherapie. Wir haben zwei Spektren gehabt, wir haben UVB gehabt. Ich versuche mit diesem groben Pfeil hinzukommen. Und da gab es eine Entwicklung in den 80er Jahren, dass man diesen UVB-Anteil aufgesplittet hat. Man hat den kurzwelligen Bereich eliminiert und landete dann bei diesem Schmalband-UVB, ein relativ schmales Spektrum im längerwelligen Bereich, das weniger erythematogen ist. Es hat sich also durchgesetzt, das ist zurzeit die UVB-Phototherapie weltweit. Und interessanterweise gab es eine ähnliche Entwicklung, kaum begründbar, im UVA-Bereich, wo man auch den kurzwelligen Bereich ausgefiltert hat. Man bleibt übrig mit dem sogenannten UV1. Und diese Therapie wurde beim atopischen Ekzem implementiert. Und die letzte ganz spannende Entwicklung ist im sichtbaren Bereich. Und darauf komme ich zuletzt zurück. Heliotherapie. Ich fasse Ihnen hier stellvertretend eine Arbeit zusammen. Da haben die Leute aus Israel haben retrospektiv die Daten von mehr als 1700 Patienten ausgewertet, die über einen Bereich von 5 Jahren im Toten Meer behandelt worden sind. Das ist hier wichtig. Die es aber auch geschafft haben, länger als 4 Wochen, wo ist es denn, dort zu verbleiben, also mindestens 4 Wochen. Unter diesen Voraussetzungen, und hier sind die Ergebnisse von den Kindern, 2 Gruppen, 2 bis 6 und 6 bis 16 Jahre, hier 70, hier 100. Und wenn man nun mal schaut, was ist denn ein Cut-off, was ist denn ein gutes Ansprechen, wenn die Behandlung mehr als 50% anschlägt, beziehungsweise die Abheilung mehr als 50% betrifft. Und Sie sehen, fast alle Kinder haben ein markantes Ansprechen. Das kann man auch anders darstellen. Diese 3 Balken unten, das sind die Kinder, die enorm von dem Aufenthalt am Toten Meer profitiert haben. Aber da gibt es schon ein paar große Caveats. Das eine, es ist natürlich eine retrospektive Auswertung und es ist eine Per-Protokoll-Auswertung. All die Kinder, die es nicht ausgehalten haben, 4 Wochen dort zu verbringen, die sind überhaupt nicht ausgewertet. Also ich glaube, man muss realistischerweise sagen, das betrifft die komplette Latte und komplette Zeitdauer der Behandlung hatten. Und wir wissen nichts über den Anteil an Kindern, die das nicht toleriert hat. Und dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Am Toten Meer haben Sie multiple Faktoren. Und für mich einer der wesentlichsten Punkte ist das stressfreie Umfeld. Sie kennen alle das Phänomen, dass wir schwerste Atopiker für eine Woche stationär aufnehmen. Die heilen ab wie nichts, wir entlassen sie und sie sind genau eine Woche später wieder dort, wo sie waren. Also das ist nicht nur Sonne und das sind nicht nur Meeressalze, auf die ich noch zu sprechen komme, sondern viele Faktoren, die im Toten Meer zusammenkommen. Nun komme ich zu dem wahrscheinlich derzeitigen Standard, Nummer 1 Standard, der Behandlung des atopischen Ekzems bei Kindern. Eine erste Arbeit mit diesem Schmalband-UVB, das ich Ihnen früher skizziert habe, erschien 1995, retrospektiv 40 Kinder, 2,5 bis 15 Jahre, im Schnitt 11 Jahre. Kinder mit einem moderaten bis schweren atopischen Ekzem, insgesamt 24 Expositionen und Sie sehen, 80% der Kinder hatten ein sehr gutes Ansprechen. Rezidive 20% innerhalb von 6 Wochen, 50% innerhalb von 3 bis 4 Monaten. Das heißt, der Effekt ist von begrenzter Dauer. Aber prinzipiell einmal ist es eine Therapie, die geeignet ist, ein Kind aus der akuten Phase der Krankheitsaktivität herauszuholen. Es sind dann eine Menge von Folgestudien erschienen, auch retrospektive Auswertungen, die ein extrem ähnliches Muster dokumentieren des Ansprechens. Hier 50 Kinder. Das waren die 40%, die sehr gut angesprochen haben, plus 20, die gut. Was geschieht, wenn man die guten Ansprecher nachverfolgt? Dann sieht man hier wiederum ein ähnliches Bild. So im Verlauf von 9 Monaten kommt es allmählich zu einem Rezidiv bei der Hälfte der Kinder. Weitere Studien und wiederum 2/3 erreichen Minimal Residual Disease und hier sehr, sehr ähnlich. Also die Bilder ähneln sich sehr stark. Ein sehr gutes Ansprechen mit dieser extrem unkomplizierten Therapie. Jetzt komme ich zu dieser Arbeit zurück, die es dann doch 2013 geschafft hat, Aufmerksamkeit zu erregen. Was ist hier anders gewesen an dieser Studie? Man hatte 29 Kinder, das ist nicht zu verblüffend viel, in dem Alter, das wir nun schon kennen. Was ist neu? Sie haben es prospektiv gemacht. Das Einzige, was Sie gemacht haben, das war sehr intelligent, ich habe prospektiv geschaut. Und sie hatten eine Kontrollgruppe von nicht exponierten Kindern, das war keine sehr gute Kontrollgruppe, weil das waren einfach die Kinder, deren Eltern die Therapie abgelehnt haben. Und die waren normalerweise nicht so schwer betroffen. Was Sie sehen, die Kontrollgruppe rot wird im Verlauf des Beobachtungszeitraumes von 12 Wochen naturgemäß schlechter oder bleibt gleich. Die behandelten Kinder werden deutlich besser und in einem Nachbeobachtungszeitraum, wo Corticosteroide wieder gegeben durften, bleiben sie ziemlich stabil. Ich habe früher herausgestrichen, Salz, es ist so eine chronische Frage unter den Phototherapeuten, brauche ich das Salz wirklich, um einen therapeutischen Effekt zu haben? Das heißt, brauche ich wirklich, Balneo ist in dem Fall die Salzlösung, brauche ich wirklich die Salzlösung zum Licht, um den Effekt zu steigern? Da gibt es diese Studie aus Deutschland, eine prospektive kontrollierte Studie, und sie haben zwei Gruppen geschaffen, 85 Patienten, die diese Balneophototherapie gehabt haben. Sie wurden in eine 10%ige Salzlösung gebadet und die andere Gruppe hatte eben nur die Bestrahlung. Beides wurde mit diesem Gerät durchgeführt. Die eine Gruppe wurde zusätzlich in Salz gebadet. Insgesamt 35 Behandlungen nach Beobachtungszeit. Und was man da sieht ist, Sie haben hier die Balneophototherapiegruppe, die reine Phototherapiegruppe. Sie sehen, dass je länger wir bestrahlen, desto kontinuierlich und progredient sinkt der Aktivitätsscore etwas besser in der Balneophototherapiegruppe und in der Nachbeobachtungszeit immer noch eigentlich noch ein zunehmender Effekt, weil auch da wiederum die Corticosteroidgabe erlaubt war. Was man daraus schließen kann, erhöht die Wirksamkeit der Balneophototherapie, allerdings mit einem Kaviar, das war keine verblindete Studie und eine Studie, die vom Hersteller des Gerätes gesponsert worden ist. Also da muss man ein bisschen Acht geben, weil Sie alle wissen, dass beim Wegfall der Verblindung man definitiv gebiased ist. Die UV1-Phototherapie hat vor ungefähr 20 Jahren Furore gemacht. Was steckt dahinter? So schauen die Geräte aus. Ich habe Ihnen schon erklärt, bei dieser Therapie ist der kurzwellige UVA-Teil ausgefiltert und das hinterlässt mich mit einem längerwelligen UVA-Spektrum, das sich biologisch unterschiedlich verhält von dem gesamten UVA-Spektrum. Und das war diese Arbeit, die damals unglaublich geschickt publiziert wurde, das ging damals durch alle Medien und hat sehr lange Zeit der Phototherapie-Szene ihren Stempel aufgedrückt. Da hat man verglichen eine herkömmliche Phototherapie gegen diese sogenannte hochdosierte UV1-Therapie, das war die Kontrollgruppe und da hier sehen Sie den starken Abfall innerhalb von 3 Wochen, 5 Bestrahlungen pro Woche, insgesamt 3 Wochen, in der hochdosierten UV1-Gruppe mit einer Reduktion des klinischen Scores um 75%. Das hat natürlich eine Fülle von Folgearbeiten ins Leben gerufen, die im Wesentlichen zwei, die das Bild dann etwas realistischer gezeichnet haben, die zwei Befunde erbracht haben. A, dass man von diesem Hochdosis-Regime abgekommen ist und heutzutage ein Medium-Dose-Regime verwendet. Und B, dass eigentlich die ursprünglich tolle Responderrate dann bei den Folgestudien wesentlich nüchterner eingeschätzt wurde. Eine Studie, die wir durchgeführt haben, zeigt das noch einmal. Sie sehen hier, der Verlauf des therapeutischen Ansprechens innerhalb von 3 Wochen. Man hat ein relativ rasches Ansprechen innerhalb der ersten Woche, danach tut sich nicht mehr sehr viel. Und das Zweite, was problematisch ist, das ist übrigens eine Studie, die Frau Dozent Sanneber durchgeführt hat, die hier in der ersten Reihe sitzt, das Zweite, was problematisch ist, dass die Patienten in der Regel sehr, sehr rasch rezidivieren. Weshalb der Langzeiteinsatz dieser Therapie beim atopischen Ekzem nach meinem Dafürhalten von sehr, sehr beschränkter Gültigkeit ist. Die Pulvertherapie, da hat man schon vor 30 Jahren versucht, bei selektierten schweren atopischen Kindern diese Therapie einzusetzen. Entschuldigen Sie, das waren bitte die Erwachsenen, auf die Kinder komme ich erst. Bei den Erwachsenen hat man gesehen, das waren ganz kleine Gruppen, aber schwerste Atopiker sprechen auf die Photochemotherapie ganz hervorragend an. Viele andere Studien, die gezeigt haben, es funktioniert. Es ist auch im Wesen, es ist auch etwas besser als die herkömmliche Phototherapie. Es funktioniert auch bei sehr schweren Fällen. Bei Kindern sind Studien von einer Arbeitsgruppe. Da war eine kleine Pilotstudie und diese Studie möchte ich Ihnen präsentieren. Das war eine Folgestudie, die schaut so aus. Da hatten sie dann in der Zwischenzeit 50 Kinder und das waren aber lediglich jene Kinder, die auf die intensivste topische Therapie nicht angesprochen haben. Waren aber nicht Kinder, wo man Systemtherapien versucht hatte. Und man sieht, man hat dann eine Abheilungstherapie gemacht, 20 Expositionen im Schnitt, und danach hat man noch eine Erhaltungstherapie angeschlossen. Durch diese Abheilungstherapie sind ungefähr 75% der davor schwerst betroffenen Kinder in eine fast komplette Abheilung gekommen. Und nach der Erhaltungstherapie sind immer noch 60% dieser ursprünglichen kohärenten Remission und ein Jahr nach Ende der Haltungstherapie immer noch fast 50%. Das ist ein, würde ich sagen, ein sehr, sehr wesentlicher partieller Effekt. Und zuletzt noch diese UV-lichtfreie Phototherapie. Auch die hat es kurzzeitig in die Medien geschafft. Diese Behandlung basiert auf einem Case Report, auf eine kleine Fallserie, die vor fast schon 10 Jahren publiziert worden ist. Da hat man untersucht, ob dieses neue therapeutische Konzept, dieses neue medizintechnische Gerät beim Handekzem funktioniert. Man hat anfangs 3-mal in der Woche über 2 Wochen eine Scheinbestrahlung durchgeführt beim dyshidrotischen Ekzem bei Erwachsenen und es kam zu keiner Änderung. Dann wurde über weitere 3 Wochen eine Bestrahlung durchgeführt. Man hat einen deutlichen Abfall des klinischen Scores gemerkt. Es sind dann einige Jahre vergangen, das Gerät wurde verfeinert, erweitert und bis hin zu dem Jahr 2011, wo die Kollegen aus Mainz ihre Erfahrungen bei schwersten Erwachsenen-Atopikern zusammengefasst haben. Es waren 36 Patienten mit schwerer chronischer atopischen Ekzem. Und was man gesehen hat, dass nach mehreren Zyklen dieser gepulsten, hochintensiven Blaulichttherapie der klinische Score kontinuierlich heruntergeht, sinkt. Sie sehen hier davor und danach Bilder und hier das klinische Ansprechen zusammengefasst. Langsam, aber kontinuierlich, von Zyklus zu Zyklus, verbessert sich der Hautzustand der Patienten. Und das ist sicherlich eine Auswahl von schwerst betroffenen Patienten. Und damit komme ich fast schon zum Abschluss, noch ein Fallbericht. Das Vuitton-Mädchen heißt deswegen, weil dieses Mädchen nicht nur von einem schweren atopischen Ekzem betroffen war, sondern wie so manche andere Frau auch Taschen liebte. Und diese Tasche, die hatte sie anfangs immer dabei, ihre Geschichte, schwerstes atopisches Ekzem und später Asthma bronchialis seit dem 3. Lebensjahr. Und selbstverständlich haben die Eltern, wir hatten das heute schon, alles durchprobiert, was allopathisch und alternativmedizinisch war, ohne Erfolg. Das Mädchen wurde uns dann überwiesen, wir haben es einmal mit Medium-Dose UV1 versucht, absolut kein Effekt. Dann haben wir Schmalband-UVB eingesetzt, hat zu einer deutlichen Verbesserung des Hautzustandes geführt. Und das war dann der Zeit, wo ich das Dermodyn, dieses UV-frei, hochintensive Blaulichtgerät bekam. Und haben gesagt, versuchen wir es doch einmal. Sie war eine unserer ersten Patientinnen. So ging es dann weiter. Damals hatte sie einen Score von 43 mit Dermodyn begonnen. Das war der Zustand des Mädchens zu Beginn der Therapie, schon zum Teil gebessert durch die UVB-Therapie. So schaut das Gerät aus. Sie sehen hier das Spektrum. Es ist wirklich kein UV-Licht dabei. Es ist das Maximum des Spektrums im Blaulichtbereich. Und so ging es dann weiter. Wir haben mit einem Bestrahlungsblock begonnen. Das geht von Montag bis Freitag an 5 aufeinanderfolgenden Tagen. Und der nächste Block beginnt dann beim nächsten Rezidiv. Das war bereits nach 2 Wochen. Das zweite Rezidiv wieder nach 2 Wochen. Und dann dieser hochcharakteristische Verlauf. Dann werden die Phasen der Stabilisierung immer länger. Und das haben wir auch bei diesem Mädchen gesehen. Und da zeige ich Ihnen jetzt die Bilder. Da liegen 5 Zyklen dahinter und 2 Jahre. Das Kind ist praktisch abgeheilt. Sie hat noch kleine, minimale Reste in den Kniebeugen, die sie nicht einmal mehr behandelt, weil sie es nicht mehr stört. Der letzte Stand ist der, dass wir jetzt mit einer Multicenter-Studie beginnen. Das ist jetzt bei der Ethikkommission eingereicht. Leider Gottes bei Erwachsenen, weil es schwierig ist, Studien an Kindern zu machen, aber ich finde, dass wir werden wahrscheinlich die Ergebnisse abwarten und dann auch eine Folgestudie an Kindern machen. Ein Wort noch zu den Langzeitnebenwirkungen, Heliotherapie, Schmalband-UVB-Therapie nach den bisherigen Follow-up-Studien. Also prinzipiell bei allen Lichttherapien ist die primäre Sorge ein erhöhtes Hautkarzinomrisiko. Das dürfte bei den UVB-basierten Therapien extrem gering sein, dazu gibt es Nachbeobachtungen. Beim UV1 wissen wir es nicht, das ist ein spezielles Spektrum, es gibt überhaupt keine Daten dazu. Wir wissen nur, bei Solarien-Abusern, bei Jugendlichen, die exzessiv Solarien benutzen, da gibt es eine erhöhte Rate von frühen Melanomen, wobei sie bei UV1 nie eine endlose Serie von Bestrahlungen natürlich durchführen. PUVA besteht außer Diskussion. Da gibt es Studien, die zeigen, je öfter ich bestrahle, linear damit steigt das Risiko für aktinische Keratosen und Plattenepithelkarzinomen. Dieses Risiko scheint aber für eine Badepulvertherapie ausgesprochen gering zu sein. So, da muss man auch unterscheiden zwischen einer oralen und einer Badepulvertherapie. Blaulichttherapie, wir wissen gar nichts dazu, bisher sind keine Nebenwirkungen aufgetreten. Hautkrebsrisiko ist aufgrund der UV-freien Emulsion eigentlich sehr unwahrscheinlich. Das ist das letzte Dia, wenn man so vergleicht, die Blaulichttherapie dürfte, wenn sich all das bewahrheitet, was wir im Augenblick glauben und was die Erfahrung der letzten Jahre bei den Erwachsenen gezeigt hat, möglicherweise eine fantastische Therapie auch für Kinder sein. Sehr schnell funktioniert die UV1-Therapie, die Responseraten sind initial am besten bei der Pulvertherapie und da kommt wieder die Blaulichttherapie rein, wenn sich das bestätigen sollte, extrem lange Remissionsperioden, extrem hohe Sicherheit. Ja, und damit bin ich eigentlich schon bei den Botschaften, die ich Ihnen mitgeben will. Nach meinem Dafürhalten, ich hoffe auch nach Grund der Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, stellen die Phototherapien definitiv eine extrem wertvolle Behandlungsalternative für Kinder mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis dar. Es gibt unterschiedliche Formen der Lichttherapien, das muss man dann immer im individuellen Fall maßschneidern. Vorteile, gute Wirksamkeit, rascher Wirkungseintritt, nach meinem Dafürhalten ein hoher therapeutischer Index. Die Nachteile selbstverständlich der Zeitaufwand, es ist eine intermittierende Therapie und sie ist nicht überall verfügbar. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.